Münchner Kirchenradio. Literatur.
Das neue Hörbuch des Monats stellen wir Ihnen gleich vor, und zwar im Gespräch mit der Autorin. Willkommen und hallo dazu. Mein Name ist Gabi Hafner. Schön, dass Sie dabei sind, und grüß Gott an die Autorin und Sprachspezialistin Angelika Jodl.
Grüß Gott, hallo.
Und auch an Otto, bei dem wir uns getroffen haben. Otto wohnt in der Nähe von Starnberg und wir stehen gerade bei seiner Pferdebox mit Blick auf das Hügelland rund um den Starnberger See. Angelika Jodl ist die Besitzerin von Otto und Autorin des Romans Die Grammatik der Rennpferde. Haben denn Rennpferde und Grammatik irgendetwas miteinander gemeinsam? Ich hatte bisher nicht die Vorstellung, dass Menschen, die besonders gut mit Pferden umgehen können, Grammatikfüchse sind.
Also Grammatikfüchsin, wenn Sie so wollen, bin ich eben vom Beruf her. Und ich mag die Grammatik, und zwar speziell die deutsche Syntax. Und wenn da Sie gefragt haben, Rennpferde und Grammatik, da gibt's auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Beide laufen auf ein Ziel zu. Den Otto kann ich nicht einfach irgendwie im Viereck rumgehen lassen. Der will unbedingt bis hin zum Horizont. Und ein deutscher Satz, wenn man sich mal überlegt, wie der aufgebaut ist, was Spannenderes gibt's eigentlich gar nichts. Fangen wir mal so an. Heute Nachmittag habe ich hier im Stall bei strömendem Regen unter einem Apfelbaum meinen Mann geküsst, geohrfeigt, erschossen. Es ist alles möglich. Das Interessanteste kommt am Ende. Der deutsche Satz läuft auf das Ende zu, auf das Ziel.
Bei Ihrem Buch ist natürlich auch das Ende spannend, aber es gibt auch zwischendurch vieles, was interessant ist. Eine Sprachdozentin, ein Pferd, ein Sprachschüler, der auch Pferdemann ist, und die deutsche Grammatik in eine Geschichte verstrickt. Das hören Sie gleich bei uns. Bei uns gibt's in dieser ersten Ferienwoche ein bisschen Landluft und Stallatmosphäre in der Sendung, passend zum neuen Hörbuch des Monats, Die Grammatik der Rennpferde. Heißer heißt es, und Angelika Jodl hat den Roman, der zugrunde liegt, geschrieben. Sie lassen in Ihrem Roman eine ganz blutige Anfängerin das Reiten lernen, und ein holpriger Deutschsprecher kommt so weit, dass er in der deutschen Sprache auch galoppieren kann, wenn man so möchte. Was ist schwieriger?
Reiten lernen auf jeden Fall. Also für mich schon. Für mich ist die Sprache jetzt natürlich nicht so ein riesiges, ja doch auch natürlich ein Zirkuszelt, aber ich habe meine Sicherungen. Ich weiß, wo das Netz ist und wie ich mich absichern kann, so dass die Sätze dann doch irgendwie glücken. Ich glaube, reiten lernen kann jeder, der sich traut. Sprachen lernen kann auch jeder, aber da braucht's noch was anderes dazu, nämlich einen unglaublichen Willen. Also das habe ich einfach sehr oft erlebt, dass speziell Privatschüler sich denken, für die am Ende vielleicht noch die Firma furchtbar viel Geld bezahlt. So, jetzt wurde gezahlt, so, da muss der Lehrer was machen. Ich lehne mich zurück und die lernen nichts. Also man muss es selber wollen. Dann geht's aber auch. Doch, dann geht's auch.
Und beim Reiten kann man einfach irgendwann das Pferd laufen lassen.
Ja, wenn das Pferd brav ist, ja.
Wir hören mal rein in die gesprochene Fassung Ihres Romans.
Sag nichts gegen Bücher. Was die Menschen gelernt haben, schreiben sie in Büchern auf. Alles, was ich über Grammatik weiß, habe ich aus Büchern. Ist Buch eine und Ross andere. Er schlägt das Buch wieder auf, blättert und weist auf ein Foto, das eine Herde zottiger kleiner Pferde zeigt. Ist für solche Ross. Diese alle, Isländer und Norweger, Naturpferde, weißt du, für die ist richtig Tag und Nacht draußen stehen. Für Rennpferd brauchst du andere Grammatik. Welche Grammatik? Was meinst du? Wovon redet er? Sprechen sie wirklich derart verschiedene Sprachen? Aber er grinst nur und schüttelt den Kopf.
Das ist ja nicht nur sprachlich ein Aufeinandertreffen zweier Welten mit den beiden. Da steckt ja auch viel Spannung drin. Hat es besonders, also Spannung im Sinne von, ja, Gegensätze eben. Hat es besonders Spaß gemacht, sich das auszudenken und das zu schreiben?
Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also meine Ursprungsidee war tatsächlich, eine Grammatik zu schreiben. Ich wollte eigentlich eine Grammatik schreiben, so dass sie Spaß macht. Also in einer Geschichte drin, mit Held, mit Heldin. Dann habe ich mir überlegt, okay, die Heldin, das wird natürlich eine Sprachlehrerin sein. Die muss das ja irgendwie dann ausdrücken, worum es mir geht. Und die braucht dann ein Gegenüber und der darf aber nicht allzu willig sein. Also wenn da einfach ein ganz braver Japaner sitzt, der alles schluckt, was sie ihm sagt, dann wird es langweilig. Also nehme ich jemanden, der da etwas widerborstig ist, der völlig anders ist als sie, der aber aus einer Sprache kommt, die auch schwierig ist. Russisch ist nicht leicht. Und aus einem Land, in dem der Sprachunterricht sehr ernst genommen wird. Also der ist nicht blöd. Ich habe immer wieder mal längere Zeit in Russland unterrichtet und habe dort auch Unterrichtssituationen erlebt von den russischen Kollegen. Der Unterricht ist prima dort, wunderbar. Also klar, dass der nicht ganz unbeleckt kommt, aber er ist halt ein Kontrapunkt. Den wollte ich haben.
Ihre Sally, die ist schon ein recht weltfremdes Geschöpf, was das praktische Leben angeht. Hat es da nicht schon Proteste gehagelt von Freundinnen oder Leserinnen, die sagen, Mensch, also so eine tapsige, unsichere hättest du dir ja nicht ausdenken müssen. Könnte die nicht ein bisschen patenter sein oder kennen Sie solche Frauen auch?
Ich kenne solche Frauen, doch. Und meine Güte, also da kann man gar nicht alt genug sein, dass man nicht trotzdem immer noch denkt, ich muss dem Papa gehorchen, ich muss das alles richtig machen. Um Gottes Willen, wo habe ich denn jetzt die Hausschlüssel hin? Huch, habe ich den Herd vergessen auszuschalten und so. Und gerade unter intellektuellen Frauen gibt es das auch. Natürlich gibt es auch den ganz anderen Typ, ist ja klar. Aber Sie haben recht, ich habe diese Kritik auch schon gehört. Da haben einige Leserinnen sich beschwert und gesagt, also Gott sei Dank hat sie sich verändert am Schluss. Ja gut, aber damit sie sich am Ende verändern kann, muss sie natürlich am Anfang. Ich brauche ja ein Gefälle.
Kommt sie denn zurecht in der Welt der Pferdekoppeln und Pferdeställe?
Ja, sie macht sich. Doch, doch. Also ich halte viel von der Sally. Die hat da schon einiges gelernt.
Und also sie wird ja in eine Situation geworfen, wo man auch als gestandeneres Wesen, sage ich mal, so seine Probleme hätte, auf so einen ja vernachlässigten, ganz einfachen Hof zu ziehen, mitten im Winter dann ein Pferd betreuen zu sollen, wo man sich vorher kaum hingetraut hätte an so ein Wesen.
Ja, sie hat natürlich ihr großes Weiß, warum ist dieses Projekt, dieses Pygmalion-Projekt. Also da um für diesen Zweck, für dieses Ziel, ich möchte auch mal in der Wissenschaft, in den heiligen Hallen der Wissenschaft bekannt werden und dort einen Namen bekommen. Dafür wird sie wirklich alles tun. Pygmalion in Analogie zu Shaws Stück. Bei Shaw ist es ein Professor, der wettet mit seinen Freunden, dass er jedem, auch einem völlig unbedarften Blumenmädchen, die korrekte englische Sprache beibringen kann. Und so ähnlich geht Sally auch, könnte man sagen, eine Wette ein und sagt, auch dem aussichtslosesten Fall, also hier Sergej Dick, das schaffe ich. Der wird in einem halben Jahr, wird der einen gerahmten Infinitiv sprechen. Also sowas wie, Dagelfing ist ein Ort, den zu besuchen ich Ihnen empfehle. Ja, so solche ausgespitzten Sachen.
Das macht er ja dann auch tatsächlich.
Das macht er am Schluss, ja, zu Sallys großem Schock. Ja, und erstmal ist das ihr Impetus und deswegen putzt sie die Fliesen in diesem schaurigen Bad und kümmert sich um Holz für den Kachelofen und betritt sogar die Pferdebox. Aber es ist natürlich auch was anderes dabei. Jetzt ist sie schon 52 und hatte immer noch keine Romantik im Leben. Mal von einer ganz, ganz uralten Liebesgeschichte abgesehen. Und das, sie weiß es selber nicht und sie will es nicht wahrhaben, aber letztlich geht's ihr dann doch um Sergej. Und darüber vermittelt dann auch um das Pferd, um Katka und das neue Leben.
Und die beiden tricksen sich ja letztlich eigentlich gegenseitig so ein bisschen aus und kommen sich dann auch gegenseitig auf die Schliche. Also es ist nicht nur diese eine, nicht nur diese Ebene mit dem Sprache lernen, mit dem Projekt, mit der, ja, erhofften Romantik, die so ganz versteckt da eigentlich ja nur erwartet wird.
Ja, aber es geschieht ja sehr unschuldig. Also ich glaube, sie machen sich beide viel zu viele Skrupel. Er ist zuerst natürlich sauer und denkt sich, mein Gott, die hat mich ja nur benutzt. Und sie hat auch schrecklich Angst davor und denkt, oh, wenn er das merkt, dass ich ihn nur benutzt habe. Und er macht sich dann auch einen Gewissenswurm und sagt sich, ja, aber ich habe sie ja auch irgendwie benutzt. Wenn sie das merkt, schluck, schluck. Aber so schlimm war das ja gar nicht. Ne? Mein Gott, sie schreibt eine wissenschaftliche Arbeit und er kauft ein Pferd. Unschuldiger geht's ja nicht.
Da ist auch ganz viel Augenzwinkern bei Ihnen dabei, oder?
Ja, ja, ja.
In dem Buch gibt's ja eine heimliche Heldin und das ist die deutsche Grammatik, würde ich sagen. Und die heimliche Leidenschaft der Protagonistin Sally und auch der Autorin. Und von ihr möchte ich gleich noch mehr wissen über diese Leidenschaft.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Wir konjugieren heute die Grammatik der Rennpferde durch. So heißt der Roman von Angelika Jodl und das Hörbuch des Monats August. Woher kommt denn Sallys Leidenschaft für die Grammatik? Klar, sie ist Dozentin für Deutsch, aber nicht alle sind ja so besessen, nicht alle Deutschlehrer.
Soweit ich mich da in die Sally hineinversetzen kann, geht es mir natürlich ganz gleich. Es macht wahnsinnig Spaß zu bemerken, wie Leute, die lernen wollen, wie gesagt, sich in diese fürchterlich schwierige Sprache hineinbegeben und da herumtasten und dann irgendwann mal doch einen Boden finden. Und diesen Boden bereiten zu helfen, macht wahnsinnig Spaß. Da, am Anfang geht's einem da, also ich war ja auch irgendwann mal eine junge Lehrerin und habe am Anfang die Frage, ja, warum ist das so? Und gestern hast du doch gesagt, das ist ganz anders. Da konnte ich immer nur sagen, das ist eine Ausnahme. Inzwischen weiß ich, dass es durchaus mehr Regeln gibt als Ausnahmen, aber die Regeln sind schon ausgefuchst.
Als Deutschlehrerin für Nicht-Muttersprachler, die Sie ja selber auch sind, wie sieht man denn da unsere deutsche Sprache, ihre Struktur? Für uns Muttersprachler ist ja vieles ganz selbstverständlich, aber Deutschlernende, die müssen sich ja, wie Sie es schon gesagt haben, ganz anders nähern, auch langsamer auf Umwegen. Ist unsere Sprache nicht manchmal ein schwerfälliger Gaul, den jeder für sich dann quasi zum Traben bringen muss?
Ja, wenn er in der Lage ist, in der unglücklichen Lage, dass er das für sich machen muss, dann wird es tatsächlich schwierig. Also diese, was da rauskommt, das kommt in dem Roman auch einmal vor unter dem Stichwort Fossilierungen. Das passiert Leuten typisch, Leute wie Sergej Dick, Deutschrussen, Aussiedler, Spätaussiedler. Das passierte aber auch der ersten Generation der Gastarbeiter. Und das kann sein, dass das jetzt der ersten Generation von Flüchtlingen auch passiert, wenn man ohne richtigen Unterricht anfängt. Irgendwie kommt man schon weiter, ja? Aber dann helfen einem am besten noch die deutschen Nachbarn, wohlmeinend mit Sätzen wie du komm in meine Haus, sitzen auf Stuhl, trinken ein Tee. Ja, dann bleibt das auch so und das fossiliert und wird furchtbar schwer, das wieder wegzubringen. Besser gleich von Anfang an anfangen und da schön an der Hand eines Lehrers, der weiß, worum es geht, durch diesen Dschungel spazieren und dann eröffnet sich eigentlich ein Blumenmeer.
An der Longe sozusagen, wie man es beim Reiten machen will.
Ja.
Warum ist die deutsche Grammatik so schwer zu lernen?
Die Sprachwissenschaftler teilen Sprachen ein in solche, die der Struktur folgen, Subjekt, Verb, Objekt. Das ist zum Beispiel im Englischen so, ja, I love you. Oder in solche, die andersrum arbeiten, Subjekt, Objekt, Verb. Das Japanische funktioniert so zum Beispiel. Und die deutsche Sprache, die ist mal so, mal so. Ja, das Subjekt ist manchmal vor dem Verb und manchmal hinter dem Verb. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Der erste Schock, den Sprachlerner meistens haben, bezieht sich auf der, die, das. Das klingt wahnsinnig schwer und im Prinzip für ewig unlernbar, stimmt aber gar nicht. Das ist gar nicht so schwer und nicht so wichtig, das lernt man irgendwann. Und wenn einer mal sagt, die Stuhl explodiert nicht, die Universität oder der Stall hier. Aber diese Geschichte, wohin stelle ich die Wörter im Satz? Und dann habe ich ja auch immer die Wahl, ja. Heute stehen wir hier in diesem Stall. Wir stehen hier in diesem Stall. Woher soll das der ausländische Deutschlerner wissen? Da muss er hingeführt werden, ja. Mhm.
Sally beschäftigt sich im Roman ja besonders mit Interjektionen. Ein etwas sperriges Hobby. Was interessiert sie dran? So, was ist das?
Ja, das ist, aua! Oh, was mich daran interessiert, dass ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, meine Studenten da zu interviewen. Was macht ihr? Also das Projekt, das Sally am Anfang hat, hatte ich selber mal entwickelt. Was sagt denn ihr eigentlich, wenn ihr euch ekelt oder wenn ihr um Ruhe bittet? Und es kam raus, ja, also eigentlich da sprechen wir alle die gleiche Sprache. Das ist natürlich erst ein kleiner Anfang. Damit kann man noch keine Geschichte erzählen oder jemanden zum Kaffee einladen. Obwohl, vielleicht geht das auch. Zusammen mit der Mimik versteht man sich über Interjektionen. Die sind universell, weil sie keine Wörter sind, sondern Sätze. Ja? Also ein Pfui heißt, das ist ekelhaft. Ja? Oder Aua heißt, das tut mir weh. Oder heißt, ich habe dich verstanden, sprich weiter. Ich selbst werde nichts sagen, ich höre zu.
Witzigerweise, das kommt auch im Buch vor, gehören Pferde zu den Tieren, die nicht so viele Laute, die zum Beispiel keine Schmerzenslaute von sich geben.
Ja, Pferde schweigen. Das macht sie aber andererseits umso rührender. Also man muss dann anfangen, wirklich in ihren Gesichtern zu lesen. Bevor ich den Otto hatte, hatte ich einen alten Trakehner, der ziemliche Schmerzen am Bein hatte. Und das habe ich nicht gesehen, weil der so ein harter Knochen war, der lief klar, obwohl die Sehne schon, wie dann ein Röntgenbild gezeigt hat, zu dreiviertel kaputt war. Ein Freund, ein Pferdemann, hat mich dann darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, schau ihm mal in die Augen. Pferde zeigen, wenn es ihnen wehtut, mit den Augen. Die runzen, die machen so. Also da bildet sich eine kleine Falte. Und wenn man da mal hinschaut, dann versteht man, Amma, dem geht's jetzt richtig schlecht, ja. Sie sprechen auch, aber mit dem Körper.
Das kann auch in der menschlichen Kommunikation nicht schaden, wenn man sich öfter mal im Gesicht liest.
Durchaus, durchaus.
Und nicht nur für ihren Roman hat sich Angelika Jodl ganz viel um die deutsche Grammatik gekümmert, auch im richtigen Leben. Und darüber berichtet sie uns nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Sie sind ja selbst Grammatikbloggerin und insgesamt beobachtet man aber doch eher eine zunehmende Schludrigkeit im Umgang mit unserer Sprache. Fremdsprachige Begriffe schleichen sich ein, werden so ein bisschen mit umarmt von dem Deutschen. Und es gibt auch immer mehr nicht muttersprachliche Sprecher, die das Umgangsdeutsch beeinflussen und so die Umgangssprache, die schnottrige Jugendsprache auch ganz stark mit beeinflussen. Kommen Sie sich da nicht manchmal ein bisschen auf verlorenem Posten vor mit Ihrer Leidenschaft für die Grammatik?
Ganz und gar nicht. Das, was Sie beschreiben, ist ja selbst auch wieder ein Sujet, das für Sprachwissenschaftler total interessant ist. Ich werde im August eine Podiumsdiskussion in Nürnberg haben mit einer jungen Sprachwissenschaftlerin, die genau dieses Kiezdeutsch untersucht hat. Also dieses Ich hab Bahnhof, du Geld her, sonst Krankenhaus. Und
das liegt bei mir auch schon auf dem Schreibtisch.
Ah ja, wunderbar. Ja, und das ist erstmal eine ganz normale Entwicklung. Alle Sprachen entwickeln sich, wie wir wissen, werfen Ballast ab, nehmen neuen lexikalischen Schatz auf. Und warum denn nicht, um Gottes Willen? Also wäre ich jetzt in irgendeinem Kiezviertel, wäre ich froh, wenn ich diesen Soziolekt beherrschen würde. Es ist schade, aber dann, wenn die Leute eingeengt werden dadurch. Also wenn man nur diese eine Art hat zu kommunizieren, das ist natürlich dann ja eine Beschränkung. Aber erstmal muss ich sagen, also ich für mich würde sagen, da soll man offen sein für alles, was sich so tut.
Wenn man sozusagen wirklich sehr gut über eine Sprache, ihre Grammatik, ihre vielen Facetten verfügen kann, ist das ein Stück Freiheit auch, das man hat?
Auf alle Fälle. Ja, ja, sehr schön gesagt. Das hätte ich jetzt, danke. doch, klar. Das ist wie reiten können, fliegen. Ja.
Und Trab, Galopp oder was immer man gerade braucht.
Ja, dass man die Register wählen kann, ja. Das ist eben diese Frage, der ich in meinem Blog nachgegangen bin. Wohin stellen wir die Wörter optimal im Satz? Das ist sehr oft wirklich die Frage der sprachlichen Register. Mich hat gerade ein User angeschrieben und hat gesagt, das würde er ja niemals sagen, das Subjekt in Endstellung. Ja, er nicht. Er ist, glaube ich, Priester. Aber ein Sportreporter, der sagt das schon. Und jetzt kommt aufs Spielfeld gelaufen Bastian Schweinsteiger. Subjekt am Ende, weil es das Spannendste ist. Und das ist das Register des Sportreporters. Krankenschwester wird anders sprechen, Lehrerin anders. Ja, jeder.
Ja, dann mal bei den Priestern schon drauf achten, auch darauf achten. Jetzt sag ich nochmal vielen Dank, Angelika Jodl.
Sehr gerne.
Und hier noch eine kurze Kostprobe aus der Hörbuchfassung von der Grammatik der Rennpferde. Und danach unsere Hörbuchexpertin Susanne Stolfmehl.
Dyke hatte den Finger gehoben wie ein Schulknirps. Habe ich Frage. Bitte? Mir wird interessant sein, was Sie sagen dazu. Was Sie dazu sagen. Nebensatz. Verb am Ende. Was wollten Sie mich fragen? Gibt Pferd, auf die schaue ich seit paar Wochen. Auf das ich seit ein paar Wochen schaue. Verb auf Position Ende. Auf Ende, ja. Ist gute Pferd, billig auch. Ah ja. Und? Weil sie kann kaufen. Weil sie es kaufen können. Verb auf Moment, ich doch nicht. Sie wollen kaufen, ja? Weil ich es kaufen kann. Für mich wird schwierig. Aber Sie kann. Sie können. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht, Herr Dyke. Sie möchten, dass ich ein Pferd kaufe? Na, er hob den Kopf und lächelte schmeichelnd. Sie kriegen schon die Geld von mir. Kaufen Sie Pferd. Nachher machen wir Vertrag, kaufe ich von Sie und fertig.